Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, mit Schwung geht's in die Woche und zwar aufwärts. Electronic Arts wird für 55 Milliarden Dollar von Silver Lake, Affinity Partners und dem saudischen Staatsfonds übernommen. Die Aktionäre werden mit $210 pro Aktie abgefunden. Affinity Partners übrigens, der CEO ist der Schwiegersohn von Donald Trump, Jared Kushner. Ansonsten haben wir heute Rüstungswerte im Plus. Das Weiße Haus fordert eine deutliche Ausweitung bei der Produktion von Raketen. Und wir haben Spekulationen, dass Occidental Petroleum plant, die Chemiesparte für rund 10 Milliarden Dollar zu verkaufen. So, das Wichtigste zuerst, das hier ist keine Anlageberatung und damit mal ein Blick auf die Wall Street. Letzte Woche an der Wall Street ein bisschen Sand im Getriebe, aber jetzt stimmt die Richtung wieder. Es geht aufwärts. Wir haben einige Deals. Electronic Arts, wie am Freitagnachmittag schon spekuliert wurde, wird tatsächlich übernommen und zwar für 55 Milliarden Dollar von Silver Lake, von Affinity Partners und vom saudischen Staatsfonds. Interessant, wer ist eigentlich Affinity Partners? Weil dahinter steht Jared Kushner, der Schwiegersohn von Donald Trump. Und das sehen wir immer wieder, dass auf die ein oder andere Weise die Familie Trump den Finger im Honigtopf hat. TikTok US war ein sehr ähnliches Szenario. Hier wurden ja letzte Woche bereits die Details gemeldet. TikTok US wird also zu knapp 80% bei Oracle, bei Silver Lake Management und bei der in Abu Dhabi sitzenden Investmentgesellschaft MGX liegen. Wer ist eigentlich MGX? Wenn man also hier mal etwas genauer hinschaut, MGX hatte vor kurzem, es ist nicht lange her, 2 Milliarden Dollar in die Krypto-Plattform Binance investiert. Das eigentlich Interessante, die Transaktion wurde abgewickelt über den USD One Stablecoin von dem Krypto-Venture World Liberty Financial. Well, schauen wir uns mal die Besitzstrukturen von World Liberty Financial an. Etwa 60% der Firma liegen in der Holdinggesellschaft DT Marks DeFi LLC. Donald Trump persönlich kontrolliert 70% dieser Holdinggesellschaft. Der Rest liegt bei Familienmitgliedern. Eric Trump und Donald Trump Jr. sind ebenfalls Inhaber dieser Holding und mit von der Partie der Co-Gründer der Firma und CEO Zach Witkoff. Ja, bei Zach Witkoff, der CEO von World Liberty Financial, der Name kommt einem auch irgendwie bekannt vor. Steve Witkoff ist nämlich der Nahostbeauftragte der Trump-Administration und der Vater von Zach Witkoff. Ja, also man kommt aus dem Staunen nicht raus. Die Vereinigten Staaten werden in vielerlei Hinsicht zu einem Selbstbedienungsladen für den Präsidenten und für seine Familie. Ich weiß, der ein oder andere streitet jetzt auf. Ja, aber Pelosi hat ja Google reguliert und der Ehemann hat mit Optionen Geld verdient. Richtig, aber sie war eben nicht Präsidentin der Vereinigten Staaten. Und abgesehen davon reden wir hier jetzt über Milliarden-Deals, muss man sagen, bei denen eben doch immer wieder irgendwo auch Mr. President oder seine Familie die Finger mit im Spiel haben. Ne? Also, man muss schon sagen, da kommt man aus dem Staunen nicht raus. Aber gut, Electronic Arts auf jeden Fall auf der Gewinnerseite und zurück zur Wall Street. Wir sehen letztendlich gesehen einige Deals oder mehr Deals in der Pipeline. Man munkelt, dass Occidental Petroleum in Erwägung zieht, die Chemiesparte zu verkaufen für rund 10 Milliarden Dollar. Meros wird für 8 Milliarden Dollar übernommen von Genmab. Und insgesamt mehr Investmentbanking-Aktivitäten, gut natürlich für die gesamte Branche. Morgan Stanley, Goldman Sachs, JP Morgan, Bank America müssten alle hier profitieren, genauso wie die Citigroup. Und das sind nicht die einzigen Werte, die heute Auftrieb haben. Wir haben eine Meldung im Wall Street Journal. Das Weiße Haus fordert Raketenhersteller dazu auf, mehr Raketen zu produzieren. Die Produktion solle um 200-300% ausgeweitet werden, weil der Bestand an Raketen nicht ausreicht. Und dementsprechend haben wir eine Lockheed Martin, eine General Dynamics, eine Boeing mit auf der Gewinnerseite. Auch das facht den Sektor heute an der Wall Street an. So, ansonsten eventuell ab morgen Abend, ab Mitternacht, ein Regierungs-Shutdown. Heute findet ein Treffen statt zwischen Donald Trump und einigen Vertretern des Kongresses, darunter auch Schumer von den Demokraten. Die Wall Street ignoriert das Thema seit Tagen, weil man davon ausgeht, dass man sich eher früher als später einigen wird. Es besteht in Sachen Obamacare wohl einige Bereitschaft seitens der Republikaner einzulenken, um die Demokraten zu beschwichtigen. Da dürfte also ein Deal in greifbarer Nähe sein. Aber nochmal, sehen wir einen temporären Regierungs-Shutdown, könnte das zur Folge haben, dass die sehr wichtigen September-Arbeitsmarktdaten, die eigentlich an diesem Freitag vor dem Opening der Wall Street gemeldet werden, dass die Daten vertagt werden. Die Wall Street geht ohnehin davon aus, dass wir im September eher eine positive Überraschung sehen werden. Im August wurden ja nur knapp 22.000 Jobs geschaffen. Jetzt kriechen die Erwartungen für den September langsam nach oben. Wir waren vor einer Woche noch bei etwa 40.000. Jetzt rechnet man mit knapp über 50.000 geschaffenen Jobs und einer Arbeitslosenrate von 4,3%. Und was ist der Wall Street lieber? Oder wo sind die Risiken größer für die Wall Street? So ist es besser formuliert. Inflation oder weniger Wachstum? Und die Wall Street bevorzugt letztendlich gesehen, dass vor allen Dingen Wachstum auf Kurs bleibt. Denn wir haben so gesehen dann ein Goldlöckchen-Szenario. Moderates Wirtschaftswachstum, moderat steigende Unternehmensgewinne, trotzdem Zinssenkungen. Wir gehen weiterhin davon aus als Basisszenario, dass wir im Oktober eine weitere Zinssenkung sehen werden, obwohl sich heute Notenbankerin Hammack bei CNBC zu Wort meldet und also mahnt, die Risiken auf der Inflationsseite seien immer noch erhöht. Aber das Basisszenario an der Wall Street ist und bleibt, dass wir im Oktober nochmals Zinssenkungen bekommen. Auch hier muss man sagen, die Trump-Administration tut alles, um Inflation einerseits zwar anzufachen durch die Zölle, andererseits aber auch wieder zu entkräftigen, eben auch durch die Energiepreise. Öl heute Morgen wieder schwächer. Wir haben erneute Medienberichte, dass am 5. Oktober die OPEC Plus wieder die Förderquoten anheben wird um täglich 137.000 Barrel, obwohl die Ölpreise so gesunken sind. Da helfen die Verbindungen von Donald Trump zu Nahost. Drill, Baby, Drill. Auch das spielt hier natürlich eine Rolle. Gleichzeitig versucht Donald Trump auch die Preise für Medikamente stärker zu kontrollieren. Das erinnert mich so ein bisschen an die Phase von Nixon, der damals ja auch Preiskontrollen umgesetzt hat. Nixon hatte damals den Chef der Notenbank ausgewechselt. Burns kam dann an der Stelle und Burns hat die Zinsen erstmal deutlich gesenkt von 9% auf 3% und den Dow Jones angefacht. Das Ganze hatte kein Happy End dann natürlich mit der zweiten großen Inflationswelle, aber eben auch wegen des Konflikts mit dem Iran, der Iran-Ölschock. Die Ölpreise sind hier absolut essentiell. So, heute läuft die Deadline aus. Donald Trump hatte die Pharmaindustrie aufgefordert, Vorschläge zu machen, um die Preise für Medikamente zu senken. Wenn hier keine vernünftigen Vorschläge gemacht werden, könnte das Weiße Haus hier mehr Druck ausüben. Da muss man also die Pharmawerte mal wieder im Auge behalten. Und bei Kenvue wächst das Risiko von Sammelklagen, weil die amerikanische Gesundheitsbehörde immer wieder betont, dass durch die Einnahme von Tylenol, von dem Schmerzmittel, die Gefahr von Autism zunimmt und dementsprechend, das ist natürlich gefundenes Fressen für Anwälte, die Sammelklagen einleiten könnten. Kenvue ist also hier ein erhöhter Risikokandidat. So, ansonsten haben wir diese Woche noch Zahlen von Nike. Morgen Abend, die werden wichtig sein. Die Messlatte für Nike hängt relativ hoch, weil viele Analysten immer wieder betont haben, jetzt kommt der Turnaround und man müsse da dabei sein. So, jetzt muss Nike aber eben liefern. Dienstagabend nach dem Closing werden hier die Ergebnisse gemeldet. Ansonsten haben wir China Tech weiter im Auftritt. Alibaba, JD.com, wir haben Tencent auf der Gewinnerseite gehabt letzte Nacht. Alibaba wurde erst am Freitag von dem Brokerhaus Jefferies wieder zum Kauf empfohlen mit einem Kursziel von $230. Wir haben gleichzeitig Berichte in der South China Morning Post, dass die AI-Modelle von Alibaba global immer mehr Akzeptanz finden. China Tech also weiterhin hier im Auftrieb. Und Tesla wird diese Woche die Absatzzahlen für das dritte Quartal melden. Die werden auch im Fokus stehen, und zwar voraussichtlich am Donnerstag. Man geht davon aus, dass aufgrund der auslaufenden Steuergutschriften für E-Autos, dass hier Tesla nochmal einen Schub gesehen haben könnte. Cantor Fitzgerald empfiehlt die Aktie zum Kauf, wobei ich sagen muss, das Kursziel von $355 klingt nicht gerade besonders wuchtig, wenn man bedenkt, dass wir bei 442 notieren. Also das passt, finde ich, so überhaupt nicht zusammen. Übergewichten empfehlen und das Kursziel ja fast $100 unter dem aktuellen Niveau. Aber ja, so ist das manchmal, muss das nicht alles Sinn machen. Ne? Also ich wünsche euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns heute Abend wieder. Ah nee, das will ich kurz noch sagen, bevor ich Schluss mache, Guys. Zwei Indikatoren will ich noch einbauen. Wir haben ja nun diese Woche den Start vom Oktober und ich will ganz kurz nochmal die Historie anschauen. Wenn der Mai, Juni, Juli, August und September freundlich tendieren, wie sieht es dann im Oktober aus? Hier Daten von Carson Research, von Carson Investment Research. 50% der Fälle der Oktober freundlich, im Schnitt aber ein Minus von 0,6%. Die gute Nachricht, der November war bei einem solchen Szenario seit 1950 immer positiv und immer bullisch. Und hier nochmal ein Blick auf das vierte Quartal. Das beste Quartal des Jahres, historisch betrachtet, seit 1950 im Schnitt ein Anstieg von 4,2% des S&P 500 und in 80% der Fälle ein freundliches Quartal. Ja, währenddessen stöhnt Warren Buffett, denn sein Lieblingsindikator hat ein neues Rekordniveau erreicht. Hier wird gemessen die gesamte Marktkapitalisierung, der gesamte Marktwert des Wilshire 5000. Das ist quasi der Index mit den meisten börsennotierten Unternehmen in Relation zum Bruttoinlandsprodukt. Und hier haben wir jetzt ein neues Niveau erreicht, 217%. Das übersteigt den Zenit der Dotcom-Bubble Ende der 90er Jahre. Da lagen wir bei etwa 190%. Und der Zenit der Pandemie Rally lag auch bei etwa 190%, also hier dürfte es Warren Buffett so langsam schlecht werden. Man muss sagen, er hat mit seinen sehr hohen Cashbeständen bei Berkshire Hathaway natürlich auch einen sehr starken Anteil dieser Rally hier verpasst, das muss man ganz klar sagen. Dieser Lieblingsindikator von ihm jedenfalls signalisiert, man spielt mit Feuer. Das ist das Fazit von Warren Buffett. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen guten Handelstag, wir sehen uns morgen wieder, bis dann und ciao.